Wollen wir uns erstmal ein Thema überlegen?
Achso, ich habe verstanden, sollen wir uns erstmal einen Tee machen?
Ein Tee machen? Schon wieder ein Tee. Nee, pass auf. Schlag mal ein Thema vor.
Haben wir doch eben beredet. Die Fastenzeit würde ich gerne besprechen.
Ach so, jetzt gleich in eine Fastenzeit rein, ja?
Nee, stimmt, hast recht. Davor habe ich eine andere Frage, so ein bisschen eine lockere, die so aus der Hüfte geschossen kommt. Was machst du eigentlich auf Facebook? Also warum hast du einen Facebook-Account? Bist du da überhaupt aktiv?
Ja, was heißt aktiv sein irgendwie? Ich bin Empfänger, ich bin purer Empfänger. Ich bin angemeldet bei Facebook und habe meinen sogenannten Freundeskreis, meinen Facebook-Freundeskreis und bekomme, den habe ich mir auch sehr bewusst eingerichtet, bloß nicht zu viel von der Sorte. Und da bekomme ich die Nachrichten und es sind Leute, da interessieren mich die Nachrichten auch, aber und ich habe vielleicht einmal geantwortet, wo ich denn nicht umhin kam, unbedingt antworten zu müssen, wo ich so einen Druck hatte. Aber normalerweise lese ich die Sachen, gucke mir die Sachen an, kriege eben auch Fotos geschickt und so und das war's dann aber auch. Und kriege auch ganz viele Anfragen, willst du mein Freund werden? Und da bin ich immer erstaunt, da gibt es total fremde Leute, von denen ich noch nie was gehört habe. Die wollen mit mir befreundet sein. Was soll denn das, ja? Mit einem Freund will ich schließlich irgendwann auch mal am Kaffeetisch sitzen, ja. Und
nach der Eigenschaft sollte ich auch mal meine Freunde aussortieren auf Facebook. Mit wem würde ich am Kaffeetisch sitzen wollen?
Ganz genau, man sollte wirklich seinen Maßstab genau überlegen und seine Kriterien festlegen. Und das ist ein wunderbares Kriterium. Will ich diese Person umarmen?
Erstens. Ach, umarmen gleich?
Ja, ich meine jetzt, das geht zu weit, stimmt. Mit dem am Kaffeetisch sitzen war richtig.
Ja.
Das war richtig, das heißt, geht der Kontakt über das Virtuelle hinaus und möchte ich dieser Person persönlich in die Augen schauen und sehen, wie sie sich durch meine Wohnung bewegt, wofür sie sich bei mir interessiert und mein Interesse an dieser Person noch etwas erweitern.
Ja, aber wenn du jetzt, also benutzt du es eigentlich eher als E-Mail-Postfach oder wie? Oder guckst du dir auch Veranstaltungen an?
Nee, Veranstaltungen gucke ich mir prinzipiell nicht an. Das hat einen ganz einfachen Grund. Weil mein Kalender ist so voll und ich muss schon so sortieren und bekomme so viele Einladungen und Nachrichten, dass das Sortieren für mich sowieso schon eine schwierige Sache ist. Und ich nehme das wahr, diese Facebook-Geschichten, aber es geht dann auch nicht darüber hinaus.
Aber wieso bist du überhaupt beigetreten?
Naja, wegen der einzelnen Personen und aus Neugier, was diese Personen so in den Weltraum schicken, ungeschützt.
So wie wir gerade.
Ja.
Gut. Fassest du was?
Das ist ein Drama. Es gibt ja immer jedes Jahr 7 Wochen ohne, die 7 Wochen Fastenzeit. Und jedes Mal ist es mir ein heiliges, heiliges Anliegen. Es doch zu tun, ja. Und mir irgendwie was Sinnvolles zu überlegen. Und es soll auch nicht nur ein Irrsinn sein. Und nicht nur irgendwie, es soll wirklich einen Sinn haben. Und du fragst, ob ich eher faste. Theoretisch, praktisch nicht. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, 1 Kilo abzunehmen.
Nee.
Ja.
Stopp für unsere Hörerschaft. Oma sollte nicht 1 Kilo abnehmen.
Darüber
Oma ist keine dicke Person.
Nein, das bin ich auf keinen Fall. Aber darüber müssten wir ein separates Interview machen. Und so, aber auf jeden Fall wollte ich 1 Kilo abnehmen. Und das Ergebnis war aber, dass ich zugenommen habe. Das ist mein diesjähriges Fasten und da die Osterzeit kurz davor ist, wir stehen kurz vor Ostern, muss ich mir leider eingestehen, es hat nicht geklappt.
Du hast umgekehrtes Fasten gemacht.
Genau, ja. bin aber den Verlockungen des Alltags nicht widerstanden. Aber ich habe auch ganz gute Fastenerfahrungen schon gemacht, zum Beispiel mit dem Marmeladenfasten, weil ich ja marmeladenabhängig bin. Das ist für die Zuhörer dann sicherlich auch eine sehr interessante Information, meine Marmeladenabhängigkeit. Und das habe ich wirklich vor ein paar Jahren geschafft, 7 Wochen keine Marmelade zu essen, mit dem Traum auszusteigen. Das Aussteigen hat nicht geklappt, aber diese 7 Wochen haben geklappt.
Hast du ein Ersatzmittel gefunden in den 7 Wochen oder hast du nichts Marmeladenartiges, Ähnliches zu dir genommen?
Also, in diesen 7 Wochen bin ich ausgestiegen und gleichzeitig eingestiegen. Ausgestiegen aus der Marmelade und eingestiegen in die Marmeladen, in die Bananenbrote.
Ja, gut, aber finde ich gut. Also so eine Banane ist sehr viel gesünder. Einfach eine Banane geschnitten und aufs Brot, das ja. War's. Mit Butter oder ohne?
Ein bisschen Butter und das ist ein ganz heißer Tipp von mir.
Aber auf Graubrot oder auf Schwarzbrot?
Immer, also normalerweise Schwarzbrot und wenn nichts da war, Graubrot.
Okay. Willst du mich auch fragen, ja, was ich gefastet habe?
Ja, jetzt will ich aber endlich dich mal fragen, weil ich jetzt total neugierig geworden bin. Wie sieht es denn bei dir mit dem Fasten in diesem Jahr aus?
Also, es mag vielleicht für dich jetzt überraschend klingen, aber ich habe Alkohol gefastet. Brauchst jetzt nicht überrascht tun, ich habe es Oma schon erklärt. Ja, ich habe Alkohol gefastet und habe dafür fragende Blicke bekommen. Du trinkst doch gar nicht so viel Alkohol. Und das stimmt auch, ich trinke einfach gelegentlich Alkohol. Aber ich wollte irgendwie meinen Sinn dafür schärfen, wann das denn überhaupt ist, dass ich einfach mir im Klaren bin, welche Situationen das sind, ob diese Situationen nicht genauso gut sind, wenn ich keinen Alkohol trinke. Ich meine, ein bisschen Alkohol ist ja kein Problem für den Körper. Das ist kein Gesundheitsaspekt bei mir, sondern eher ein Training des, ja, der eigenen Reflexion, wie ich lebe und was ich brauche, um glücklich zu sein. Und ich habe dann immer so groß rumposaunt in meinem Freundschaftskreis, ja, wenn man nicht Nein sagen muss, ist es kein echtes Fasten. Das habe ich natürlich so gesagt, um meine eigene Situation zu stärken, weil es schon schwer war. An einem schönen Sommertag am Weiher, alle trinken ein kühles Bierchen und du sitzt da mit einer Apfelschorle. Das hat natürlich eine andere... Eine kühle Apfelschorle. Hat schon, eine andere... Ein anderes Gefühl auch der Situation, also und auch ein anderes Gemeinschaftsgefühl. Also du bist dann schon eher ein Outsider und es macht dann auch tatsächlich einen Unterschied, auf welche Veranstaltungen du gehst oder mit welchem Gefühl du auf Veranstaltungen gehst, wo beispielsweise einer der Kernelemente nun auch einfach das Trinken ist, also auf eine Feier zu gehen, dann, man will sich das vielleicht nicht so eingestehen, aber es ist ein Selbstverständnis, dass dem ersten Gast, der reinkommt, ein Bierchen angeboten wird und das dankend angenommen wird und nicht mit einer ablehnenden Haltung. Und oft wird es missverstanden, dass eine ablehnende Haltung gegenüber einem Angebot, in dem Fall dem Alkohol, eine ablehnende Haltung gegenüber der Person oder der Situation ist, was ja nicht stimmt. Ich kann mit Einschränkung genauso viel Spaß haben, ohne ein Bierchen.
Aber eine Frage dazu. Ja. Gab es vielleicht auch solche Situationen, dass dir mal jemand gesagt hat, hallo, das finde ich ja super. Das ist ja eine echt Spitzensache, was du da machst.
Ja, aber eher unterschwelliger, nicht so offensichtlich, weil man sich dann natürlich selber auch in Frage stellt und sich denkt, warum mache ich das denn nicht, wenn ich das so super finde? Das heißt, es wurde mit Zurückhaltung gelobt. Aber vor allem war eigentlich eher das, ja, das ist doch nicht so schwer. Du trinkst ja nicht so viel, dann sollte es ja nicht so schwer sein. Aber das stimmt nicht. Es geht da oft nicht um die Menge an oder die Anzahl der Situation, wo man Nein sagt, sondern die Qualität der Situation, auf was du denkst, dass du verzichtest dadurch. Das ist so ein großer Punkt gewesen.
Und jetzt kommt aber ein Einwurf von meiner Seite. Hochinteressant, der Punkt jetzt. Du hast mir gerade zu meinem Fasten, dass ich ein Kilo abnehmen will, hast du ja deine, deine Fragestellung hineingeworfen.
Stimmt.
Und das ist ja im umgedrehten Sinn, in irgendeiner Weise ist es dir ja auch passiert.
Absolut,
so, ja?
Absolut, ja.
Dass das eine Fragestellung von außen reingeworfen wurde. Und ich denke, das ist so eine ganz wichtige Sache. Wenn man es denn macht, dann hat es für einen selbst wirklich echten Sinn, das Ganze.
Stimmt, absolut. Es ist egal, ob du dick oder dünn bist, ob du Alkoholiker bist oder nicht. Wenn du auf was verzichtest oder dir ein Ziel setzt, dann ist das für eine innere Haltung gut. Und ja, ich habe das halt nur gesagt, weil dein Ziel war weniger gesellschaftlich angeordnet, würde ich jetzt mal unterstellen, als von deinem eigenen Selbstbild geprägt, oder? Und das wollte ich noch mal ein bisschen gerade rücken.
Ja, nee, das stimmt schon. Ja, das war so. Ich wollte mal jetzt kurz zwei Begriffe hier einschieben. Das sind die beiden Begriffe Gewinn und Verlust.
Ja.
Und diese beiden Begriffe spielen ja beim Fasten wirklich eine Rolle. Am Anfang da die Begriffe wandern ja in einem hin und her. Mhm. Man verzichtet ja am Anfang irgendwie auch auf was man mag und was man gerne hat und was wo man seine Anerkennung bekommt in der Gruppe zum Beispiel oder ich beim Marmeladenfasten meine geliebten Marmeladenbrote. Und da gibt es ja auch diesen Verlustgedanken. Wie komme ich mit dem Verlust klar? Und dann aber der Gewinngedanke. Was fällt denn dir da ein?
Ja, also mir fällt ein, dass es ist eine schwierige Situation, weil die Fastenzeit wird sehr ganzheitlich betrachtet. Und jemand, der es nicht geschafft hat, die ganze Zeit zu fasten, hat gefastet, auf jeden Fall, aber hat es halt nicht ganz geschafft. Und ich glaube, da ist so das Verlustdenken sogar noch größer, obwohl du oft schon Nein gesagt hast. Könnte man sagen, okay, wenigstens hast du 2 Wochen gefastet, 3 Wochen gefastet. Ohne meinen Freund jetzt direkt hier öffentlich an den Pranger stellen zu wollen. Wir wollten beide Alkohol fasten und auch Fleisch eher. Und naja, er hat ja dann schon auch mal einen Radler getrunken. Und leider Gottes ist in einem Radler auch Alkohol. Und die Argumentation, in einem Radler sei kein Alkohol, ist fehlerhaft. Dass man auch Fastenbrechen betreiben kann, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich provoziere mit meinem Fasten gerade die Situation, in denen ich es gerne brechen würde und es dann nicht tue. Weil bei ihm war es eine Situation, da gab es nichts anderes außerdem. Und dann aber zu sagen, okay, dann trinke ich halt nichts, weil das Getränk, was gerade was im Angebot steht, ne? Das fasste ich halt.
Ja, was eben unbedingt dazu gehört, ist das große Wort, was aber sehr, sehr bodennah und sehr wahr ist. Das Fasten ist ja für mich eine total lebenspraktische Übung, ja. Im Grunde, es ist eine Übung, die weit über dieses Fasten hinausgeht. Ich übe mich, konsequent zu sein, ich übe mich im Nein sagen, ich übe mich darin, zu mir zu stehen und eine Sache auch durchhalten zu können, die auch nicht einfach ist.
Ja.
Und es ist, und diese, wenn man das geschafft hat, das ist meine Erfahrung, das trägt sich dann weiter in das eigene Leben hinaus, wenn wieder außerhalb der Fastenzeit ganz, ganz andere Lebensübungen angesagt sind. Das hat mich stark gemacht. Die Erfahrung, das geschafft zu haben, die Fastenzeit durchgehalten zu haben und trotz all der Schwierigkeiten und der vielen, vielen Einzelsituationen, die schwierig sind.
Ich finde es sehr süß, wenn man diese weisen Worte, die du gerade gesagt hast, immer so ein bisschen verdrehst auf das Marmeladenessen. Aber ja, natürlich, das hat dieselbe Bedeutung, auch wenn es für andere Leute nur Marmeladeessen ist.
Ja, guck mal, stell dir mal vor, ja, ich mit Marmeladenessen ist ein ganz hartes Beispiel sogar, ja, das ist eines der wirklich aussagekräftigsten Beispiele, die ich mir vorstellen kann, denn ich habe ja rumposaunt, in meinem ganzen Freundeskreis bin ich marmeladenabhängig, ich werde zum Frühstück eingeladen, das kommt immer wieder und der erste Text bei der Einladung von meiner Seite ist, ich komme nur, wenn es Marmelade gibt. Alle sind getrimmt in diese Richtung. Jetzt komme ich zum Frühstück.
Der Tisch steht voller Marmeladengläser.
Der Tisch steht voller Marmeladengläser. Ich esse keine Marmelade, weil ich ja gerade angefangen habe, Marmeladenfasten zu machen. Das bringt beleidigte Leute. Wir haben extra Marmelade für dich gekauft. Du hast uns auf diese Spur gesetzt. Und was ist jetzt? Du strafst uns mit Verachtung. Und ich muss irgendwie zu meinem Marmeladenfasten stehen. Das sind doch absolute Übungen im zu mir stehen, im Nein sagen und nicht wanken und nicht zu wanken und zu wackeln.
Das stimmt. Mir ist eben noch was eingefallen. Ach genau, ein Einwand war auch, du bist doch gar nicht religiös. Das fand ich auch interessant, weil diese Fastenzeit, natürlich ist die auch religiös motiviert, aber wie du sagst, dieses allgemeine Fasten als Stärkung der Persönlichkeit, als Stärkung seines Sich-zu-sich-Stehens, kann man das so formulieren, finde ich, kann man ganz entkoppelt von Religiosität sehen und übers ganze Jahr über. Und ich glaube, wenn diese Bodenhaftigkeit, Bodenständigkeit, die da mitschwingt, gefällt mir auch total gut zu sagen, auch auf einen Aspekt von Konsum zu verzichten und zu sagen, ich kann auch ohne, ich kann auch meine Prioritäten so shiften, dass ich ohne gut klarkomme und mit dem Restlichen, was ich habe, zufrieden leben kann.
Ja, auf jeden Fall, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber diese Frage oder diese Infragestellung mit dem Religiösen sehe ich vielleicht sogar noch ein bisschen anders. Ja, das übergeordnete Thema ist ja wirklich irgendwie, dass ich die Erfahrung mache, dass ich auch mitkriege, dass ich auf bestimmte Dinge letzten Endes gut verzichten kann, dass die ja gar nicht so wichtig sind im Leben, wie Alkohol und Marmelade, wie ich es mir immer eingebildet habe. Und da will ich nochmal wirklich ganz, ganz, ganz gewaltig sagen irgendwie, es ist für mich auch so ein Beweis, den ich mir selbst liefere. Wenn mir etwas wichtig ist, dann kann ich gut unterscheiden irgendwie und kann dann auch den wirklich wichtigen Dingen zurückkehren. Und zum Religiösen muss ich noch sagen, wer sich ja hundertprozentig über uns freut, wenn wir 7 Wochen ohne und diese Fastenzeit, die natürlich letzten Endes religiös besetzt ist, diese Fastenzeit für Ostern, wer sich da gewaltig freuen würde, ist ja der liebe Gott.
Schweifen wir doch mal auf das Thema Religion, jetzt so wie das so gut
können wir machen. Ja.
Der letzte Satz, wer sich darüber freut, ist der liebe Gott. Ist das einer deiner Motivationen oder hast du das gesagt, um den Rahmen der Religion zu bedienen, über den wir gerade gesprochen haben?
Das ist nicht meine Motivation im vordergründig, aber wo wir uns jetzt darüber unterhalten und du diesen Aspekt aufgegriffen hast und jetzt in den Ring geworfen hast, Da ist mir das eingefallen, das hat auch einen höheren Sinn, den ich auch an die Religiositäten, an den Glauben anbinden kann. Und ich will vielleicht, vor und nach der Fastenzeit kommt ja das große Fest der Auferstehung und nach dem Karfreitag natürlich erstmal, nach der großen Leidenserfahrung. Aber dann kommt das Fest der Auferstehung und dieses Gefühl, die Fastenzeit mit Würde und Stolz, mit Haltung gelebt zu haben und der Stolz danach, der Stolz darauf, dass man hat sich ja selbst auch bestätigt in seiner Stärke. Das hat auch für mich, da entsteht ja auch was Neues danach. Danach entsteht nämlich das Neue, dass ich eine ganz, ganz neue Erfahrung gemacht habe, die ich, wie ich da vorhin schon sagte und wie du ja auch gesagt hast, die man in die Welt, in seine Lebenswelt mit hinausnimmt. Das hat auch so einen kleinen Auferstehungsaspekt in sich. Es fängt etwas Neues an danach. Ja, von daher gibt's da für mich auch eine Verbindung.
Das Thema ist jetzt geschwenkt von Marmeladenbrot auf Gott ein bisschen heftig, aber ich wollte dich dann doch mal fragen. Oma lacht gerade in die Decke hinein.
In die Decke hinein.
Ich wollte dich doch irgendwie fragen, was für eine Stellung hat Religion, Schrägstrich, die Gemeinde, Schrägstrich, Gott, weil das für mich drei unterschiedliche Dinge sind, Schrägstrich, die Kirche. Was hat das für dich für eine Bedeutung im Leben? Teilweise weiß ich das ja, aber würde mich interessieren.
Also das sind so...
Ja, jetzt habe ich rausgehauen, ich weiß.
Das sind so unterschiedliche Dinge.
Ja.
Die für mich, die ich ganz, ganz getrennt erlebe und ganz getrennt betrachte.
Mhm.
Die Institution Kirche ist eine Institution mit einem Verwaltungsapparat, mit einem Finanzgebaren, mit Angestellten, mit den Pastoren. Das ist eine Institution, die geschaffen wurde, um etwas zu strukturieren.
Mhm.
Das ist die eine Seite. Dann gibt es, auf der anderen Seite gibt es, ich sag meinen christlichen Glauben. Mein christlicher Glaube ist für mich wirklich, das ist für mich was Wichtiges. Das Interessante ist immer, man sagt es so leicht dahin, es ist mir wichtig. Und ich denke, die Bestätigung, welche tragende Kraft er ist, erfährt man dann letzten Endes erst, wenn man in schwierigen Situationen ist und da wirklich einen Halt findet. Erst dann bestätigt sich die Kraft des eigenen Glaubens. Was waren jetzt noch? Da gab es noch was jetzt, ja. Aber was ich ganz wichtig finde, jetzt geht es wieder für meinen christlichen Glauben sind Menschen wichtig, wie Pastoren zum Beispiel, die meine Fragen, die es in meinem Leben gibt, die auf diese Fragen eingehen und die verknüpfen mit dem mit christlichen und religiösen Dingen.
Mhm.
Fällt mir jetzt noch eine.
Das finde ich sehr interessant, was du sagst, weil für mich hat Religion Formen halt Personen, die Religion, so wie ich sie wahrnehme. Und in dem Fall ist es so, ich habe wenig Kontakt zu sehr religiösen Personen. Und wenn dieser Kontakt besteht, dann sind das oft Personen, die einem eher traditionelleren Lebensweg gewählt haben oder dem, ja, wie soll ich das beschreiben? Also Religion hat für mich halt schon auch oft ein bisschen was Eingestaubtes. Das liegt aber nicht an der Religion selber, sondern an den Personen, mit denen ich das verknüpfe. Und wenn mich jemand fragen würde, ob ich drei Attribute über meine Oma sagen würde, dann würde ich nicht das Wort religiös benutzen. Das liegt aber eher daran, an deiner Lebensart, die ich nicht vergleichen würde mit Personen, die ich als verstaubt oder so, ne, irgendwie wahrnehme. Was ich aber finde und was mir Religion gibt, ist, ich habe so ein gewisses Verständnis, dass das, was ich mache in meinem Alltag, egal ob hingeguckt wird oder nicht hingeguckt wird, wahrgenommen wird. Und zwar wahrgenommen wird von etwas, was ich nicht beschreiben kann, was ich unter Umständen auch nicht beschreiben muss. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht nur, ich bin nie allein. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was ich habe. Ob das jetzt Gott ist oder einfach, ja, einfach der Gedanke an Gott ist tatsächlich für mich zweierlei. Aber ich fühle mich nie allein, selbst wenn keiner da ist. Und ich habe, und das finde ich irgendwie total interessant, so einen bestimmten Nutzen aus meinem Glauben an etwas Größeres gezogen, was nichts mit Religion zu tun hat, was nichts mit der Gemeinde an sich zu tun hat, sondern die Motivation, einfach ein gutes Leben zu führen, ziehe ich tatsächlich daraus? Und das ist ja im Prinzip auch das, was die Bibel lernen will. Das ist aber bei mir total entkoppelt von den ganzen Geschichten über Jesus etc., sondern eher das Gefühl, dass wenn ich was mache, wird das wahrgenommen. Es ist nicht egal, was ich mache, selbst wenn es keiner sieht. Weißt du, ich mache manche Dinge für mich und für einen Teil meines Bewusstseins, welches ich nicht so ganz ergründen kann, was vielleicht auch repräsentativ sein kann für etwas, was Gott darstellt, auch ein Teil von mir. Das ist sehr schwer auszudrücken, aber vielleicht ein ganz, ganz banales Beispiel, ja. Wenn ich jetzt gleich hier rausgehe und auf dem Weg nach Hause bin und zur Bahn laufe und sagen wir mal, ich habe ein Kaugummi in der Hand, habe da die Verpackung, stecke mir das Kaugummi in den Mund und die Verpackung fällt mir aus der Hand und liegt auf dem Boden. Ich gehe zurück und hebe diese Verpackung auf und schmeiße sie in den Müll. Klar kann man jetzt sagen, okay, das ist einfach moralisch richtig, das zu tun, weil ich will nicht die Straßen verschmutzen, was auch immer. Aber es ist auch so ein Gefühl von, ich weiß, dass jemand weiß, wenn ich jetzt weitergehe, nicht im Sinne von Bestrafung, dann erfahre ich was Schlechtes, sondern einfach so, ich will für mich selbst und für was auch immer um uns herum existiert, weiß ich nicht, was das ist, einfach das Beste aus jeder Situation machen, egal ob das jemand sieht oder nicht. Und das heißt, es ist für mich, für manche Leute ist vielleicht, macht es einen großen Unterschied, ob jemand guckt oder nicht. Aber durch diese Idee eines übergeordneten Etwas ist das für mich irrelevant, weil ich immer das Gefühl habe, auch das Positive, was ich mache, das wäre jetzt natürlich ein Negativbeispiel, aber auch das Positive, was ich mache, dass das wahrgenommen wird und dass ich irgendwie Anerkennung bekomme durch etwas, was aber ganz eng mit mir selbst auch verknüpft ist. Ich kopple nicht dieses größere Etwas, was manche Menschen Gott nennen, das entkopple ich nicht von mir selbst als Person, sondern das schlummert auch irgendwie in mir, aber es ist nicht nur mein Bewusstsein, sondern auch das Gefühl, dass ja, dass da etwas ist. Was?
Ich finde das, was du, wie du es, ich finde dieses Kaugummi-Papier-Beispiel sehr schön übrigens, ja. Es ist nicht ein kleines Beispiel, das ist ein großes Beispiel. Und das ist für mich auch ein christliches Verhalten, wie du es beschrieben hast. Würde ich nie religiös und so.
Ist doch religiös. Warum sagst du nicht, es ist ein menschliches?
Ich kann nur vom Empfinden sagen, christlich spreche ich lieber aus. Religiös ist vielleicht habe ich zu viele merkwürdige Erfahrungen gemacht mit Leuten, die sich als religiös bezeichnet haben, ja. Also es kann sein, ja. Und die eben auch sehr antiquiert, weil die fromme Lieder gesungen haben in der Kirche und rauskamen und gehetzt und geklatscht haben über andere.
Aber das habe ich manchmal auch die Assoziation mit christlich tatsächlich. Mhm. Also christlich hört sich an Ich bin kein irgendwie Feind der Kirche, gar nicht. Ich bin so offen für ganz viele Meinungen und ich selber bin ja auch evangelisch, aber christlich hört sich an wie jemand, der es besser machen so möchte. Ja, genau. Also nur vom Wort her, nur wie das Wort eingefärbt ist, nicht was es dann tatsächlich bedeutet. Aber deshalb liegt, ich glaube, es ist auch eine Generationengeschichte auf jeden Fall. Was hat der Christentum bei dir für eine Bedeutung? Was hat der bei mir für eine Bedeutung in der Generation, wo die Bedeutung der Kirche immer weiter abnimmt?
Ich wollte aber nochmal zu was ganz schrecklich ist, wenn mit so Christsein so eine Saubermann-Philosophie verbunden wird. Mhm. Ich muss jetzt mal ein Beispiel noch loswerden, ja, was es wirklich auf den Punkt bringt. Ich war mal, das ist sehr lange her, war ich bei einem Freund zu Besuch und dieser Freund lebte mit seiner Mutter zusammen. Jetzt sage ich das Wort wirklich mal, fromme Leute. Ich sage jetzt fromm dazu, ganz fromm. Im Katholizismus ganz, 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 ganz strenge Katholiken. Der Tisch wurde gedeckt. Wir waren zu dritt. Auf den Tisch wurden zwei Teller gestellt. Und Essen. Und mir, dann haben sich Mutter und Sohn an den Tisch gesetzt. Ich saß daneben, richtig mit Blick auf den Tisch. Dann haben die beiden gebetet, richtig ganz, ganz gewaltig gebetet, ja, sich bekreuzigt und haben gegessen. Und ich saß da.
Aha.
Das war so, ich meine, dass...
Wieso
das,
hast du nicht mitgegessen? Durftest du nicht mitessen?
Das wollte ich gerade sagen. Irgendwie für mich wurde der Tisch nicht mitgedeckt. Und dann aber gleichzeitig dieses Beten und dieses sich berufen auf eine höhere Macht, die unter der ich mir... und wo es um Menschlichkeit eigentlich geht, um Humanität und so. Und gleichzeitig das Handeln.
Mhm.
Und das war so...
Absurd.
Das war so absurd für mich. Und so, und vor allen Dingen, die haben das gar nicht gemerkt, ne? Und ich, das ist ein ganz großes Thema. Da müssten wir eigentlich mal richtig mal einen separaten Podcast, nochmal einen ganz separaten.
Zum zweiten Mal aber nochmal einen separaten.
Ja, einen richtig ausführlichen nochmal. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und es gibt wiederum auf der einen, es gibt innerlich, wo ich Leute, die sich als Christsein bezeichnen, wo ich denen das so ganz und gar abnehmen kann, wenn die innerlich eine Freiheit haben.
Mhm.
Wenn die auch zweifeln und sich nicht als die großen Glaubensverkünder benehmen. Wenn die zweifeln, wenn die mit sich auch offen umgehen, ihrem gegenüber und einem nicht unbedingt erzählen wollen, wie es Leben nun so geht, ja. Und dass das genau das Richtige wäre und nichts anderes. Wenn man sich als Mensch begegnet. Und das fällt mir jetzt noch ein.
Ja.
Und diese Menschen sind in der Lage, einem Türen auch zum christlichen Glauben zu öffnen.
Mhm.
Weil sie wahrhaftig sind und ihre Fehlbarkeiten auch zeigen.
Glaubst du, dass du mit dem Alter religiöser geworden bist oder christlicher oder
religiöser, wenn wir mal nicht sein lassen?
Also
irgendwie.
Christlicher.
Jetzt geworden. Christlicher kommt mir jetzt auch schon ein bisschen merkwürdig vor. Was sich bei mir verändert hat, ist, seit einigen Jahren bete ich bei den Mahlzeiten. Das ist Beten ist ja auch sowas. Ganz Besonderes. Und das ist verlangt irgendwie, wenn man es nicht aus der familiären Tradition mitgenommen hat und selbst auf den Weg gekommen ist, verlangt das ja eine unheimliche Entscheidung. Das ist ja auch sehr mit unmodern besetzt, sehr antiquiert besetzt, verstaubt besetzt. Und aus diesem verstaubten Denken muss man sich ja erstmal frei machen. Das ist ja nicht so, dass man das so, man will ja nicht verstaubt sein.
Mhm.
Man will auch nicht antiquiert sein. Und man will trotzdem... bin da wieder über andere Freunde, bei denen zu Mahlzeiten gebetet wird, aber das sind auch so schön pfiffige und lebendige und freche Leute, im besten Sinne freche Leute. Und die haben mir in einer sehr schönen Weise das Tischgebet eröffnet. Und wenn wir jetzt Besuch haben oder die Familie ist da, dann ist es doch... Dann ist es schon so, dass ich mir eigentlich immer wünsche, dass wir, wenn wir eine Mahlzeit haben, dass wir ein Gebet sprechen.
Mhm.
Und ich, wenn ich selbst auch alleine frühstücke, dann bete ich auch immer.
Ich finde das schön, das Gebet als einerseits ein Wunsch für die anderen auch am Tisch, also dass man sich irgendwie als Gemeinschaft versteht und auch als Danksagung für das Essen, finde ich das schön. Eine Mischung aus beidem. Als ich in Utah gelebt habe für 10 Monate bei den altbekannten Mormonen, haben wir auch gebetet zu Beginn. Irgendwann hat das nachgelassen. Ich glaube, es war mehr ein Schaubeten, als dass es ernst ist.
Schaubeten.
Ja, und es wurde halt immer ein Kind aus der Familie, inklusive mir, ausgewählt, was dann was sprechen sollte. Und dann haben wir für mehr oder weniger die ganze Menschheit gebetet. Man kann das aber natürlich auch für die Person am Tisch auf die beziehen, aber einfach zu sagen so, ich verstehe, dass ich privilegiert bin, hier sitzen zu können, mit meinen Lieben was essen zu können. Und ich wünsche einfach, dass es euch allen gut geht. Und ob man das jetzt an Gott richtet oder direkt seinen Freunden in die Augen schaut und seiner Familie, das ist in der Hinsicht dann auch egal. Aber sowas auszusprechen, innezuhalten oder vielleicht auch nicht. Natürlich kann man auch still beten, aber sich der Situation bewusst zu machen. So dieses bewusste Essen finde ich so eine tolle Sache. Gegenbeispiel. Ich war letztens auf Instagram, habe die ganze Zeit gescrollt, also ne, mir den Feed angeguckt, die ganzen Bilder. Wirklich, bestimmt eine halbe Stunde am Stück habe ich nur auf mein Handy geguckt, habe währenddessen Schokolade gegessen und Orangensaft getrunken. Und als ich mein Handy weggelegt habe, hatte ich so Sodbrennen, weil ich es einfach nicht gecheckt habe, dass ich die ganze Flasche wirklich getrunken habe, weil ich so abgelenkt war. Das war so nebenbei essen. Natürlich kann man snacken, so, aber in dem Moment ist mir nochmal klar geworden, wie unbewusst ich die Sachen in mich reingeschaufelt habe. Und mir ging es so schlecht danach, wo ich dachte, ich habe mich jetzt von allen Seiten so zugeballert mit Informationen vom Handy, währenddessen hier noch da noch was in den Mund geschoben. Und also da möchte ich so dieses Essen als was Bewusstes zu erleben, finde ich so wichtig. Also das wird mir immer wieder klar. Und auch wenn ich mal unterwegs esse, in der Bahn oder so, das ist nicht schön. Das mache ich, weil ich muss, weil ich hungrig bin und ich dann einen vollen Terminkalender habe. Aber das ist kein schönes Essen. Und das ist klar, in der privilegierten Welt, in der wir leben, kann man das mal machen, sich nebenbei irgendwie einen Snack kaufen. Aber was ist denn bitte schon ein Snack? Also das schreit ja schon nach so Überkonsum, oder? Also, naja.
Das stimmt ja.
Sagen die beiden Experten, die gerade noch Schokolade in sich reingepfeffert haben.
Nee, das Beten ist zum Beten nochmal. Das ist, das hat für mich jetzt auch so eine, hat so was Tragendes gekriegt.
Mhm.
Und das ist auch eine ganz interessante Sache. Mir war das irgendwie, ich traute mich lange Zeit überhaupt nicht in einer Runde mit Familie und mit anderen, noch viel mit Familie weniger, aber mit Leuten, mit denen ich nicht so oft zusammen bin, irgendwie zu sagen, jetzt wollen wir nicht mal erst mal beten und so vorm Essen. Und aber das macht mir jetzt gar nichts mehr aus. Ja, das ist übrigens wie beim Fasten, das ist auch so eine Übung. Das ist eine Übung und nachher ist es ganz normal.
Mhm.
Und ich wollte noch sagen, was du jetzt gesagt hast mit dem Innehalten. Beten ist wirklich auch eine wunderbare Sache, um nicht gleich reinzuschaufeln und sondern einfach genau ein Bewusstsein dafür zu kriegen, dass gute Sachen auf dem Tisch stehen und sich zu bedanken und zu bitten und zu danken. Aber das Innehalten ist einfach. Und auch dem Zusammensein eine Aufmerksamkeit zu schenken, dass das alles gar nicht selbstverständlich ist.
Ja.
Mhm. Ja.
Mhm. Machen wir Schluss an der Stelle?
Ich finde, das ist jetzt eigentlich ein schöner Schluss, finde ich.
Gut.
Aber wollen wir wieder sagen, wie alt wir sind, oder?
Nochmal sagen, wie alt wir sind. Das wollte ich noch hinzufügen. Oma denkt übrigens, dass keiner diese Podcasts hintereinander je hören wird. Sie denkt, jede einzelne Person hört nur eine einzige Folge und deshalb müssen wir immer ein bisschen wiederholen, was wir schon gesagt haben. Nee, ich sag jetzt nicht nochmal mein Alter,
du sagst doch jetzt dein Alter.
Nein, da müssen die halt die zweite Folge hören, ist doch eine gute Werbung. Irgendwann in der zweiten Folge sagen Oma und ich unser Alter und Oma sagt jetzt ihr Alter auch nicht.
Na gut, okay.
So, falls das zu einer Folge werden sollte, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Tschüss.